Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Turit Müller überrascht ihre Fans mit ihrem neuesten Werk Unter dem Strand. Ein Kriminalroman über eine gescheiterte Autorin, die in der Lübecker Bucht zur Kap Arkona recherchieren soll und am Ende eine Leiche findet. Mit Turit sprechen wir über die Hintergründe des Romans, die Besonderheiten im Gegensatz zu ihren anderen Werken und über ein kollektives Trauma. Live ist Turit am Sonntag, den 19. April, auf dem Hamburger Theaterschiff zu sehen. Dort wird sie mit musikalischer Untermalung aus ihrem aktuellen Werk lesen. Hallo Turit, ich freue mich wahnsinnig, dich wiederzusehen. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Es ist, als ob es gestern war.
Nussin, ja, schön, dich wiederzusehen. Danke für die Einladung. Und ja, ich hoffe, ein bisschen verändern habe ich mich, aber inwendig.
Inwendig ist immer gut. haben wir ja oft alle. Ich habe von deinem neuen Buch gelesen, gehört und bin ganz gespannt, weil es so ganz anders ist, auch was du sonst gemacht hast. Und ich glaube, das war für dich auch eine große Herausforderung, oder? Vielleicht magst du uns dazu was erzählen.
Ja, unbedingt. Also ja, ganz anders als was ich sonst so gemacht habe. Da habe ich so eine typische Psychologinnen-Antwort, ja und nein. Nein, weil ich habe gemerkt, immer wenn ich Krimis schreibe, das letzte Mal war ich ja auch mit einem Krimi hier, dann arbeite ich irgendwie doch auch als Psychologin. Also ich arbeite so ein bisschen kollektive Traumata auf, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und das ist diesmal ja ganz klar auch der Kern des Buches, muss man sagen. Und ganz was anderes stimmt genauso. Es ist nochmal ein viel dunkleres, schwereres Thema als schon das letzte, wo es ja um Kinderverschickung ging, was natürlich auch viele Generationen von Menschen, die damals Kind waren und heute eben erwachsen sind, beschäftigt, geprägt und gegebenenfalls auch traumatisiert hat. Aber ja, hier geht es nun um KZ, um die Kap Arkona-Katastrophe und auch den Judenmord von Neustadt. Also wirklich schwere Kapitel der deutschen Geschichte, gerade auch aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Da habe ich tatsächlich nochmal auch ein Kapitel aufgeschlagen, was eine Schwere mitbrachte, die mich vor die Herausforderungen gestellt hat, extrem gut zu recherchieren und mich auskennen zu lernen in einer historischen Welt, in der ich natürlich überhaupt nicht zu Hause bin, auch von Berufswegen nicht, und die es aber verdient hat, weil sie so sensibel ist, ganz, ganz gründlich beforscht und betrachtet zu werden. Und ja, das hat mich in mehrere Jahre Recherche gestürzt und umgetrieben, muss man sagen, ja.
Du hast, oder ich weiß es, du hast sehr viel recherchiert, du hast sehr viel Hintergrundinfos dir geholt, auch von ExpertInnen. Ich habe mich gefragt, wenn ich dann so recherchiere, auch als Journalistin, mich nimmt das dann auch sehr mit. Hattest du mal so den Moment, wo du gedacht hast, puh, jetzt muss ich mich selber erstmal wieder sammeln, weil diese Infos, die ich gerade hier bekomme, die berühren mich so sehr. Oder das ist, du hast es ja gesagt, ein schweres Thema. Das macht ja was mit einem, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, ein ganz kleines bisschen schützt mich immer meine Rolle als Psychologin. Da habe ich irgendwie gelernt, da höre ich mir ja täglich auch Dinge an, die nicht so einfach wegzustecken sind. Da habe ich irgendwie gelernt, so eine Mischung zu finden aus natürlich davon berührt werden und empathisch resonieren, es nicht mit nach Hause nehmen, sag ich mal. Das hat mir hier, glaube ich, auch ein Stück geholfen. Natürlich gab es trotzdem Momente, gerade so, wenn ich Dokumentationen über die Erlebnisse im Konzentrationslager Neuengamme zum Beispiel gelesen habe und die betroffenen Berichte gelesen habe, da gab es natürlich immer wieder einfach Grauen, dass einfach die menschliche Vorstellungskraft sprengt, wo ich, wenn ich dran denke, jetzt noch hier bei dir im Studio Gänsehaut bekomme. Und wo ich merke, das hat richtig sogar eine physische Reaktion, ne, weil es einfach so furchtbar ist. Trotzdem war vieles von dem, was ich gelesen habe, immer auch verbunden mit etwas, was der Schwere entgegengewirkt hat, was mir Hoffnung gegeben hat, weil ich in sehr vielen Geschichten habe durchleuchten sehen, dass Menschen auch unter unmenschlichsten Bedingungen zum Teil Menschen bleiben konnten, zum Teil Widerstand geleistet haben, wirklich bis zum Schluss und an eine bessere Welt, an ein besseres Miteinander geglaubt und dafür gekämpft haben. Und das hat mir auch geholfen, durchzuhalten und ja, die Schwere dabei auch weiß nicht, zu ertragen klingt, da nehme ich mich viel zu wichtig, weil ich habe das alles nicht erlebt. Ne? Das hilft mir und ich denke, das ist auch das, was ich schreiben wollte. Ne? Das, worum es mir geht, diese Botschaft, Mensch bleiben.
Ich habe das ja ganz oft, dass wenn ich etwas schreibe, dann schreibe ich das aus einer Emotion heraus und wenn man dann diese ganzen Infos hat, wenn man Gänsehaut kriegt, dann schreibt man sicherlich auch anders. Und da muss ich auch nochmal sagen, das schreibt man sicherlich anders, als jede KI das kann.
Ich hoffe,
oder?
Ja, ich glaube zumindest fest daran.
Ja, ich glaube auch sehr fest daran, weil ich glaube, das kann die KI einfach noch nicht. Dieses wirklich Emotionale, sie ist schon gut, aber irgendwas fehlt dann noch, oder? Man kann ja zwar durch ganz viele Informationen einen Text generieren, aber diese Tragweite oder dieses Abwägen von, wie erzähle ich die Geschichte, das ist doch sicher gar nicht möglich. Oder der Roman wäre doch sicherlich nicht möglich gewesen mit einer KI, oder?
Mir fehlt das technische Verständnis, um eine fundierte Antwort zu geben. Aber mein Künstlerinnenherz sagt natürlich, das muss ja durchgefühlt und verarbeitet werden. Und da braucht es einen Menschen, der mitschwingen kann. Und als dieser Mensch, der hier mitgeschwungen ist in diesem Buch, muss ich sagen, das ist auch eine Herausforderung, weil das Thema ist ja voller Sensibilitäten, voller Fettnäpfe bis heute und Sprachtabus. Das brauchte einen enormen Abwägungsprozess. Was kann ich wie schreiben? Wem trete ich damit auf die Füße? Welches auf die Füße treten ist vielleicht auch Sinn der Sache, weil es uns zum Denken bringt. Welches ist unbedingt zu vermeiden, weil es genau in die falsche Richtung führt, wo wir nicht lang wollen. Und allein das ging ja los mit der Wahl des Genres, nicht? Ein Krimi über dieses Thema, kann ich das machen? Diese Frage stellen sich vielleicht auch jetzt manche Menschen, wenn sie so sehen, huch, was hat die denn geschrieben? Ich muss sagen, ich glaube, ich bin der Mensch, der sich diese Frage am allerhäufigsten gestellt hat, von Moment eins an immer wieder im Schreibprozess. Also ich vermute, das kann ein Mensch auf eine andere Weise als eine künstliche Intelligenz, so hoffe ich zumindest.
Ja, ich habe ja gelesen, dass du dir die Frage gestellt hast, wie kann ich eine Geschichte schreiben, die so ist, dass das auch verzahnt ist miteinander. Und du hast auch gesagt, weil du vorhin gesagt hast, verbunden, normalerweise ist der Schreibprozess bei dir ein einsamer, aber diesmal nicht. Richtig?
Ja, genau. Ich ziehe mich ja gern mal so ein bisschen in die Einsiedelei zurück mit sehr viel Recherchebüchern. Und diesmal habe ich gemerkt, ich komme allein mit Büchern, ich habe auch sehr viele gelesen, aber ich komme allein mit Büchern nicht weiter. Ich muss eben auch diesen Dialog suchen, gerade zum Beispiel mit Menschen, die selber einen jüdischen Hintergrund haben, mit Menschen, deren Vorfahren vielleicht die Katastrophe miterlebt haben oder ja Verfolgungserlebnisse haben und auch mit Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, die eben ein Gefühl dafür haben, was ist wichtig in der Erinnerungskultur und was ist zu vermeiden. Und da habe ich sehr viel Glück gehabt, weil ich sehr viel Resonanz bekommen habe, Unterstützung bekommen habe von Institutionen, von Einzelpersonen, die mich begleitet haben beim Schreiben sehr intensiv und mir beim Recherchieren geholfen haben und mir auch sehr persönliche Geschichten erzählt haben zum Teil. Das geht natürlich auch völlig jenseits des Themas, zum Beispiel um, wie sah das Leben eines Fischerjungen aus 1945. Das sind natürlich lauter Einzelfragen, die mich umgetrieben haben, um die Geschichte zu schreiben. Und da bin ich sehr froh, weil ich sehr viel Bereitschaft erleben konnte von Menschen, dieses Thema in die Welt zu bringen und einen Beitrag dazu zu leisten, durch die Bank, durch unterschiedlichste Menschengruppen hinweg. Das hat mich sehr berührt, dass da so viel Wille ist zur Aufarbeitung letztlich.
Und hast du dich jetzt entschieden, dass du die nächsten Bücher auch wieder mit mehr Verbundenheit schreibst? Weil ich frage mich dann immer, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat und merkt, das war wirklich schön oder es hat wirklich etwas gebracht oder es war wirklich nochmal so für einen eigenen Schreibprozess etwas Besonderes. das verändert vielleicht auch das nächste Buch? Weil vielleicht gibt es ja schon eins.
Ja, gute Frage. Da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, also ich denke schon. Ich sitze tatsächlich am zweiten Teil gerade von dem Krimi, der mich letztes Mal hergebracht hat, von meinem Amrum-Krimi. Und da gäbe es durchaus auch Themen, wo es Sinn macht, die ein oder andere antwortfähige Person zu befragen. Auf jeden Fall aber werde ich für den zweiten Band, der dann eines Tages kommen wird, zu diesem Ostsee-Krimi wieder sehr viel mit Menschen sprechen müssen und wollen, weil da habe ich schon so ein bisschen ein Thema im Hinterkopf. Das wäre auch wieder eines mit einer großen Zahl möglicher Fettnäpfe. Und da ist es mir ganz wichtig, eben die Menschen abzuholen, dass sie sich wiederfinden und nicht vorgeführt fühlen. Ja.
Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich so ein großes Thema, dass man sich sicher sein muss, das kann ich schreiben, das kann ich nicht schreiben oder das möchte ich schreiben. Und ich frage mich dann, für wen eignet sich dann das Buch? Wer kann es denn oder wer sollte es unbedingt lesen? Ich liebe Romane, ich liebe Krimis und es ist ein Krimi-Roman, also es ist schon mal gut. Aber ich bin gar nicht so, ich weiß nicht, ob Geschichte interessiert mich auch, aber ich manchmal finde ich es wirklich auch zu schwer, dass ich es dann nicht lesen kann, weil es mir zu schwer ist oder weil es mich zu sehr bedrückt.
Hm. Ja, das finde ich auch eine spannende Frage, die sich mir natürlich auch stellt. Ich bin ja jetzt auch noch ein bisschen am Anfang mit meiner, gerade im belletristischen Bereich, Autorinnenkarriere, sage ich mal. Da suche ich sozusagen noch mein Publikum. Ich glaube, dass es Menschen sind, die durchaus auch ein bisschen was zum Gedanken anregen und zum Gefühle anregen haben möchten und nicht nur so ein Krimi, den man einfach wegliest und nicht groß nachdenken muss. Dass es Menschen sind, die Bereitschaft und Lust mitbringen, sich auseinanderzusetzen mit Themen, im weitesten Sinne mit unserer Geschichte. Und die sich vielleicht langweilen würden, wenn das irgendwie der 85. Giftmord aus Eifersuchtsgründen wäre. Das ginge mir so persönlich. Also Menschen, die vielleicht so Krimis lesen wie ich, so danach schreibe ich immer, weil ich brauche ein bisschen was, was auch mit mir und mit dem Leben zu tun hat und nicht nur irgendeine, ich sag mal, seichte Geschichte ist. Und ich merke, dass das vielleicht auch ein bisschen ein spezielles Publikum ist, aber dass das auch individuell ist, was dann zu schwer ist, was als zu schwer empfunden wird. Ich habe schon mit Menschen geredet, die haben gesagt, nee, das über Kinderverschickung, das konnte ich nicht lesen, das ist mir zu persönlich. Oder ja, da geht es ja auch um Demenz, das ist mir zu persönlich, das habe ich gerade in der Familie. Aber KZ, das kann ich mir vorstellen, das ist weit genug wieder von mir weg, als dass es mich persönlich belasten würde. Und genau, insofern glaube ich, ist das auch sehr individuell. Und ich habe natürlich versucht, obwohl oder gerade weil das Thema so schwer ist, auch eine gewisse Leichtigkeit einzubauen. Das war eine besondere Herausforderung, weil da gibt es natürlich irgendwo eine Grenze, wo man dann dem Thema nicht mehr gerecht wird. Ich habe es zum Beispiel versucht, um mal ein Beispiel zu nennen, über den, ich sag mal, Galgenhumor, den die Menschen, die in den Lagern waren, tatsächlich auch zu großen Teilen selber hatten, um die Sache irgendwie überleben zu können, seelisch, um sich distanzieren zu können von dem, was sie da erlebt haben. Und das habe ich versucht abzubilden. Und auch da merke ich schon bei den ersten Reaktionen, das ist auch ein bisschen gegen die Lesegewohnheit, die Menschen haben. Dass da so viel ironische Distanzierung von den Menschen, die dieses Leid erleben, mitgebracht wird. Aber genau, es könnte als eine Erleichterung empfunden werden, sich mit solchen Inhalten zu beschäftigen.
Naja, und es schafft vielleicht dann auch wirklich für die Menschen eine Distanz zu dem, was dann ist und bringt eben diese Leichtigkeit hinein, die es vielleicht auch braucht, um weiterlesen zu können, oder?
Ich hoffe es zumindest sehr und die ersten Reaktionen, die ich so von Menschen habe, gehen auch in diese Richtung, ja.
Wer kriegt denn so ein Buch eigentlich zu lesen, bevor es veröffentlicht wird? Das habe ich mich immer schon mal gefragt, weil ich bin ja da auch so, wenn ich irgendwas geschrieben habe, ich möchte es eigentlich niemandem zeigen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich mein Magazin rausbringe, dann denke ich, oh Gott, hoffentlich liest das keiner. Aber ja, dann denke ich, naja, es liegt ja kostenfrei aus. Eigentlich blöd, ne? und dann manchmal denke ich, sammle ich sie ein heimlich und schmeiße sie dann in den Müll. Also das sind dann so Gedanken, die ich dann habe. Und ich habe dann manchmal Probleme, Dinge zu zeigen, die ich irgendwie geschrieben habe. Hast du das auch oder kriegt das nur ein spezieller Mensch, wo du weißt, dieses Feedback ist mir wirklich auch wichtig und der kann mir ein Feedback geben, mit dem ich umgehen kann?
Ja, spannende Frage. Das finde ich auch, dass man so ganz sensibel sein kann im Schaffensprozess, ne? Und da muss jede Person selber gucken, wie viel Feedback brauche ich, um einen Außenblick zu haben und wie viel kann ich zu diesem Zeitpunkt des Prozesses verdauen, ohne das Schreiben aufzugeben und alles zurück in die Schublade zu stecken. Ja. Ich habe zum Glück meinen Mann, der ist immer der Erste, der es zu hören kriegt. Wir lesen uns, er schreibt auch abends oder so, dann sozusagen unsere Kapitel des Tages vor. Da kommen wir dann zum ersten Feedback. Das hilft schon mal sehr weiter. Aber jetzt ist das nun natürlich ein Mensch, der gar nicht in jedem Thema drin steckt, das ich zu fassen habe. Diesmal habe ich das Buch tatsächlich, als es so ungefähr fertig war, auch Menschen zu lesen gegeben, die eine persönliche Geschichte damit haben oder die sich beruflich mit den historischen Zusammenhängen auseinandersetzen und auch teilweise wirklich echte Expertise in diesem Bereich mitbringen. Und das hat mir in diesem Fall sehr geholfen, mich natürlich auch ein bisschen zittern lassen, weil ich natürlich den Atem angehalten habe und dachte, oh Backe, was kommt jetzt? Bin ich da jemandem auf die Füße getreten oder historisch irgendwo ungenau gewesen? Aber jetzt kann ich mit ein bisschen Beruhigung der Veröffentlichung sozusagen, entgegensehen, das falsche Wort ist ja gerade rausgekommen, weil ich weiß, Menschen, die sich wirklich damit auskennen und Menschen, die sich auch persönlich betroffen fühlen könnten, haben das als eine Bereicherung erlebt und die kleinen historischen Fehler, die es vielleicht noch gab, korrigiert vorher. Und trotzdem wird das natürlich individuell sein, wie Menschen das aufnehmen. Und kein Buch kann für alle sprechen. Ich schätze, dass das ein polarisierendes Buch ist.
Es klingt auf jeden Fall nach einer Traumbeziehung, wenn du sagst, ihr lest euch immer Kapitel vor. Also das ist so, also glaube ich, wenn ich da irgendwann mal hinkomme, dann mache ich das genauso. Ich lese mir dann immer mit meinem Partner, den ich noch nicht habe, aber den ich mir jetzt wünsche, dass wir uns gegenseitig irgendwas vorlesen. Das finde ich wunderschön, egal wie schwer es ist. Aber ich wollte dich fragen, zurück zu dem Buch nochmal aus psychologischer Sicht. Es geht ja um mein Trauma, es geht ja auch um mein kollektives Trauma. Und ich frage mich dann immer, können wir das aktuell in dieser Welt, in der wir gerade sind, muss es jetzt auch verarbeitet werden? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir müssen jetzt gerade hinschauen, weil die Welt irgendwie gefühlt im Umbruch ist, sich irgendwas im Kollektiv verändert. Und ich glaube, deswegen ist dein Buch gerade so passig, weil wir uns wirklich mit diesen Themen aus der Vergangenheit nochmal beschäftigen müssen im Kollektiv. Was sagst du dazu?
Ja, das denke ich unbedingt auch. Darum geht es ja auch, ne? Dass die ganze Serie hat den Ansatz, den aktuellen Rechtsruck, der ja in Deutschland, aber auch weltweit zu verzeichnen ist, zu thematisieren vor dem Hintergrund historischer Ereignisse, die damit auf irgendeine Art und Weise verbunden sind. Und natürlich, klar, jeder, der irgendwie die Grundlagen von Trauma mal gehört hat, weiß, Traumata haben die Eigenschaft, Wiederholungen mit sich zu bringen. Und ich denke, was wir gerade erleben, könnte man durchaus als das Potenzial zu einer Wiederholung empfinden. Auch wenn es da politisch in Details sicherlich auch Unterschiede geben mag. Und hinsehen und sich trauen, darüber ins Gespräch zu kommen, sich trauen, das anzugehen, das durchzufühlen, selber an Stellen, wo es schmerzt, eine Art Heilung zu finden im weitesten Sinne. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der ersten Schritte, ja, auf einem Weg es anders zu machen und eben dafür zu sorgen, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Und dazu möchte ich anregen mit meinen Büchern.
Also ich merke auf jeden Fall, dass es gerade so viel ist von außen, dass ich es manchmal nicht fassen kann und dann in eine innere Einkehr gehen muss, damit ich das überhaupt schaffe, weil man ja wirklich so abstrakte Nachrichten manchmal hat, wo man gedacht hat, das gibt's doch gar nicht. Und ich finde, gerade dann ist es so wichtig, dass man wirklich nochmal genau hinschaut, was betrifft mich davon, was ist vielleicht wirklich ein altes Thema, was kommt in meiner Familie vor. Ich bin ja adoptiert worden in eine Familie, in eine deutsche Familie. wo der Vater meiner Mutter jüdischen Menschen in seinem Haus wirklich einen Unterschlupf gegeben hat, damit sie nicht irgendwie, ja, gefunden werden, weil er war Direktor einer Bank und die hatten ein großes Haus mit einer, wo die Bank unten drin war und einen großen Keller und einen großen Garten. Und da hat er dann welche versteckt, damit die da nicht gefunden werden. Und das sind so Sachen, wo ich denke, wow, das können wir uns jetzt vielleicht gar nicht alles vorstellen. Und wie gefährlich das auch war. Als Bankdirektor hat er nach außen den Schein gewahrt, dass er wohlgesonnen ist. Der ganzen Sache, aber im Grunde genommen hat er das genutzt, um Menschen zu verstecken. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich dann denke, und es gibt ja noch so viel mehr Geschichten und eben auch deine Geschichte, die du da im Buch verarbeitest, das ist, irgendwie ploppt das jetzt irgendwo auf wieder. Habe ich das Gefühl.
Ja, wäre ja durchaus möglich, dass viele Menschen spüren, dass es da einen inneren Zusammenhang gibt. Und das Buch möchte auf jeden Fall auch abholen in solchen Momenten, die du beschreibst, wo man vielleicht einfach merkt, boah, ich möchte mich damit jetzt gar nicht auseinandersetzen. Ich brauche jetzt mal eine Verschnaufpause von Nachrichten. Genauso richtig ist ja auch, wenn man das so ein bisschen dosiert für sich, zu gucken, dass man auch so ein bisschen Auszeit hat, aber auch Zeiten und Räume zu schaffen, wo man sich auseinandersetzt und dann tut das vielleicht auch gut zu hören. Ich bin da nicht allein. Es gibt auch andere Leute, die gerade mit sehr viel Sorgenfalten in den Fernseher gucken und genau, da wäre das auf jeden Fall eine gute Lektüre.
Eine gute Lektüre, aber besonders ist auch, dass du für die Lesung jetzt, die Premiere, die ist am 19. April, das kann man sagen.
Unbedingt.
Nicht nur, dass da auch Musik stattfindet und du kombinierst das ja immer. Das ist ja nicht nur einfach, ich lese was aus meinem Buch, sondern es ist ja viel mehr. Du hast ja auch irgendwann mal gesagt, dass die Kultur für dich nicht an der Bühnenkante enden soll. Was bedeutet das nochmal für dich, wenn man das jetzt so hört? Dann kann man, was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, für mich bedeutet das, dass es mir nicht darum geht, nur so ein bisschen zu unterhalten und dann geht man nach Hause und macht weiter wie vorher, sondern dass es ja darum geht, dass man da irgendwie berührt wird, eine Idee kriegt, vielleicht Lust bekommt, sich zu engagieren oder zu informieren oder man neue Leute kennenlernt, vielleicht zusammenwächst mit Menschen aus Gruppen, denen man sonst nicht über den Weg gelaufen wäre, dass man vielleicht beginnt, über Dinge zu reden, wo man vorher nicht so richtig die Traute hatte oder Hilfe findet, wenn man merkt, oh ja, das Thema, das belastet mich auch. Und deshalb mache ich bei sehr vielen Lesungen von mir so Einladungen, sage ich mal, an Gruppen, die sich jenseits der Bühnenkante mit diesen Themen befassen. Zum Beispiel beim letzten Buch ging es ja viel um Demenz und da mache ich viel mit der Alzheimer-Gesellschaft zusammen, Veranstaltungen oder auch mit anderen Gruppierungen, die sich darum bemühen, kommen ins Gespräch mit dem Publikum oder biete die Möglichkeit, dass die eben Nachfragen stellen können, wo sie sich unterstützen lassen können und wo sie Hilfe finden. Und so mache ich das eben auch hier. Zum Beispiel hatte ich ja schon die Vorpremiere in Hafkrug im letzten Jahr, als das Buch noch gar nicht raus war. Und da habe ich auch eben mit dem Kap Arkona Museum in Neustadt und mit anderen Institutionen zusammengewirkt, die eben Erinnerungskultur und valide Informationen bieten zu diesem Thema und Gedenken ermöglichen, aber eben auch Informationen und im weitesten Sinne auch Demokratieförderung.
Und wie kommt es immer, dass du auch eben Musik dabei hast? Also was ist da so dein Antrieb?
Na, der eine ist natürlich persönlich. Also bei dem Amrum-Krimi bin ich auch selber mit Musik dabei. Hier ist es tatsächlich jetzt Gitarrenmusik, rein instrumental von Torge Niemann. Und er hat komponiert extra für diesen Anlass. Ich fand, ne, das Stichwort Schwere und Leichtigkeit, da waren wir ja vorhin, es wäre ganz hilfreich, neben diesen Inhalten eben auch so die Möglichkeit zu haben, ein bisschen ins Gefühl zu kommen, die eigenen Gedanken ein bisschen treiben zu lassen. Und meine Hoffnung ist, dass die Musik dahin reicht, wohin Worte dann vielleicht doch nicht ganz langen können. Und das scheint aufzugehen. Ich hatte ja das Erlebnis schon auf der Vorpremiere. Das ist ein sehr rundes Gesamtkunstwerk und ich bin sehr froh, Torge dabei zu haben.
Also da müssen wir alle hingehen. Ich bin jetzt schon neugierig. Und ich finde es spannend, dass du das so kombinierst, weil ich kenne es ja wirklich nur so, dass Autorinnen, die lesen und danach geht man nach Hause und hat sich vielleicht auch völlig berührt gefühlt, aber bleibt da irgendwie mit allein. So, und deswegen finde ich das schön, dass du da so eine Verknüpfung oder Vernetzung zwischen den Menschen schaffst und dass das dann auch mal anders erlebbar wird. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr besonders an dir finde.
Schön zu hören. Ja, da kommen wahrscheinlich meine beiden Berufe so ein bisschen zusammen, ne?
Ja, ich glaube schon. Und jetzt aber, du hast ja angefangen früher sehr viel über Narzissmus zu machen und auch viel in deinem Podcast darüber gesprochen. Aber irgendwie ist es jetzt in diesem neuen Buch so ein bisschen ins Abseits geraten, aber doch noch ein bisschen drin. Also so ein bisschen... Kommt da noch vor?
Ja, gute Frage. Also klar, ich habe einfach zwei Sparten. Ne? Ich habe die Ratgeberschiene, da könnten wir auch demnächst mal wieder reden, wenn du Lust hast. Da gibt es Neuigkeiten. Und ich habe eben meine Krimis. Und das verbindende Element ist, denke ich, Trauma. Aber ja auch Narzissmus und Weltpolitik, da muss man ja jetzt nur den Fernseher anstellen, ja, um eine Idee zu kriegen, wie das aussehen kann.
Das geht ganz leicht.
Und genau.
Meine 93-jährige Mutter hat einen Brief geschrieben und hat gesagt, Donald Trump, ne, der Narzisst, also mit 93, da weiß sie ganz genau, was da Sache ist.
Wer
hat dann? Verrückt.
Ja, es ist eben sehr deutlich, ne? Und auf jeden Fall sehr deutlich, wie sehr die ganze Welt im Prinzip in Mitleidenschaft gezogen wird durch einzelne Menschen und wie schwer es ist, sich dem entgegenzustellen oder wie schwer es sich anfühlt. Und darum geht es natürlich auch in dem Buch.
Ich wollte noch mal fragen, aber zu dem Spielort, das ist die Lübecker Bucht. Und du hast gesagt, du bist da irgendwie drauf gekommen, als du spazieren gegangen bist. War das oder stimmt das?
Ja, das ist richtig, natürlich. Ich war da und war so in den letzten Zügen im Amrum-Krimi und dachte so, ich brauche ein neues Thema und vielleicht ja was von hier. Und da sieht man natürlich überall die Gedenksteine. Und das war klar, das ist das Thema, was dort präsent ist und tatsächlich auch ein Thema, was einigen Menschen, jedenfalls in Norddeutschland, zumindest ein Begriff ist. Aber oft endet es ungefähr nach dem Begriff dann auch schon mit dem Wissen. Oder es endet jenseits der Elbe. Ich habe zum Beispiel mal im Süden gelesen, da hatte niemand von der Kapakona-Katastrophe gehört, obwohl das ja so ein großes Schiffsunglück mit ca. 7000 Toten ist. Und gerade auch der Judenmord von Neustadt oder Massaker von Neustadt, es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten, das steht völlig im Schatten dieser großen Katastrophe, ist mit wenigen Stunden Unterschied sozusagen passiert, aber viel weniger bekannt geworden, vielleicht auch deshalb, weil da auch Menschen aus der Region beteiligt gewesen sein sollen und anders als bei der Kapakona-Katastrophe, wo ja dann den letzten Schritt dazu sozusagen die britischen Bomber getan haben. Klar, die Vorbereitung kam natürlich von den Nazis, aber genau, insofern ist unterschiedlich umgegangen worden auch mit diesen Themen, die im Buch vorkommen. Und mein Gefühl ist, sie sind irgendwie auf jeden Fall an diesem Ort extrem präsent, aber auf der anderen Seite irgendwie unter dem Radar geblieben. Und deshalb war es mir wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Ich hatte das Gefühl, das möchte erzählt werden. Da ist auch noch nicht so wahnsinnig viel Belletristik drüber geschrieben worden. Und gleichzeitig hatte ich natürlich auch Muffe, weil ich dachte, meine Güte, so ein Riesenthema, so viele Menschen, die zu Tode gekommen sind, so viel Leid, wie soll man das in ein Buch legen? Geht das überhaupt? Ich habe lange gezögert, bin damit lange rumgegangen und irgendwie hat die Geschichte sich durchgesetzt.
Ich finde es spannend, dass man seine Geschichten dann wirklich bei einem Spaziergang findet und dann aber auch in so einer Tragweite. Das ist ja, ich glaube, viele gehen vielleicht daran vorbei, und sagen sich, ja, habe ich schon mal gehört oder wissen vielleicht auch so grob etwas dazu. Aber dass man dann sich selber sagt, oh ja, darüber mache ich dann ein Buch, das ist wirklich bewundernswert. Also ich hätte es mir nicht zugetraut, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und ich kannte den Begriff oder ich kannte Cap Arcona, das hat mir schon was gesagt. Aber ich glaube, das ganze Ausmaß insgesamt zu erfassen und was dann noch so ist, das glaube ich, hätte ich dann nicht in einen Kriminalroman packen können. Also insofern sehr schön und bin gespannt, wie die Menschen das aufnehmen und ob es noch mehr Menschen gibt, die dann in Süddeutschland das lesen.
Auf jeden Fall merke ich bei den Lesungen, ne, dass es sehr viel Resonanz gibt, das zu buchen. Es scheint doch auch, wie du vorhin auch sagtest, einen Nerv zu treffen, diese Themen in dieser Zeit zu hören. Und natürlich Erinnerungskultur und Demokratie, Förderung sind einfach gerade das Thema der Stunde. Ja.
Weißt du, dass 30 Minuten immer wahnsinnig schnell umgehen?
Bei dir auf jeden Fall.
Ja, sie sind nämlich schon um und ich hätte vielleicht noch so 5, 6 Fragen, aber vielleicht stellen wir die einfach direkt zur Lesung. Wir kommen einfach alle am 19. April dahin und dann können wir dir die direkt stellen.
Wunderbar, 12 Uhr, Hamburger Theaterschiff, komm vorbei.
Vielleicht noch ein letztes, weil ich das immer Menschen frage, die hier sind und ich glaube, ich habe das auch beim letzten Mal gefragt, ein Hamburg-Tipp. Das Theaterschiff ist ein Tipp auf jeden Fall. Mhm. Aber vielleicht hast du noch mal so einen anderen Tipp, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich, das lohnt sich hinzugehen. Also die Lübecker Bucht sowieso, aber vielleicht, da müsstet ihr mal hin. Das kann ein Restaurant sein oder ein Ort oder.
Na, da könnte ich ja jetzt themenimmanent antworten. Das ist jetzt vielleicht, genau, auch wieder Thema Schwere, aber das wäre natürlich die Gedenkstätte vom KZ Neuengamme. Man muss eine Weile fahren in die Vierlanden, aber es gibt wirklich umfangreiche Ausstellungen und auch noch sehr viele Orte, die erhalten geblieben oder wieder hergestellt worden sind, wo man wirklich einen Eindruck bekommt, was da passiert ist und auch einen Eindruck von Erinnerungskultur, die nämlich gar nicht initial so in den Köpfen der Menschen präsent war, sondern das ist natürlich erstmal anders genutzt worden, das Gelände, bevor es überhaupt eine Gedenkstätte geworden ist. Also auch da findet man Inspiration.
Das müssen wir unbedingt tun. Also erst lesen wir das Buch und dann fahren wir nochmal zum KZ Neuengamme. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Du hast ja schon gesagt, das nächste Mal sehen wir uns dann nochmal zu einem anderen Thema. Ich glaube, wir haben noch ein paar Folgen zusammen.
Ich freue mich drauf. Ich danke dir.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.